ich auch.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Späteren Abend. Und auf ins Turnier, das Fußballern die Welt bedeutet und das uns in den kommenden 5,5 Wochen beschäftigen wird, in vielerlei Hinsicht. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ist am Abend angepfiffen worden. Oder wie der Präsident des Weltfußballverbands Gianni Infantino sagt, das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Damit ist der Ton zwangsläufig gesetzt für das Turnier in den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko. Der Superlativ ist, wenn es nach der FIFA geht, der Maßstab für ein Ereignis, das ja eigentlich nur die sogenannte schönste Nebensache der Welt feiern soll, den Fußball. Doch fast mehr noch als bei vorherigen Sportgroßereignissen finden Kommerzialisierung und politische Instrumentalisierung statt. Über den WM-Auftakt in Mexiko, Anne Demmer.
Bunte Lichter über dem Aztekenstadion, Feuerwerk am Himmel von Mexiko-Stadt und zehntausende Fans auf den Rängen. Mit einer großen Show hat Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet. Popstar Shakira präsentierte den offiziellen WM-Song Dai Dai zum ersten Mal überhaupt live vor Publikum. Im Stadion wurde getanzt, gesungen und gefeiert. Schon Stunden vor dem Anpfiff herrschte rund um das Aztekenstadion Volksfeststimmung. Fahnen, Gesänge und Fans aus aller Welt bestimmten das Bild. Ich freue mich total. Das ist mein erstes WM-Spiel und dann auch noch im eigenen Land. Wir freuen uns, die ganze Welt zu empfangen. Doch hinter der WM-Euphorie bleiben die Probleme des Gastgeberlandes sichtbar. Während im Stadion gefeiert wurde, demonstrierten Angehörige von Verschwundenen. Nach offiziellen Angaben gelten in Mexiko mehr als 133.000 Menschen als vermisst. Viele von ihnen mutmaßliche Opfer des organisierten Verbrechens. Wir empfinden große Traurigkeit. Auf der einen Seite wird die WM gefeiert und wir hier erfahren Repression. Auch die Lehrergewerkschaft setzte ihre Proteste gegen die Regierung fort. Seit Tagen fordert sie höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Für den WM-Auftakt waren weitere Demonstrationen angekündigt. Die Behörden sicherten die Fanzonen deshalb weiträumig ab. Die Tickets kosteten teils mehrere tausend Euro, für eine große Mehrheit der Mexikaner nicht erschwinglich, die von einem Mindestlohn von 470 Euro leben. Auf den Public-Viewing-Plätzen der Hauptstadt wurde umso mehr gefeiert. Wir sind seit 7 Uhr morgens hier. Wir haben ziemlich lange gewartet. Wir unterstützen natürlich Mexiko. Ich habe eine Stunde gebraucht, um hier reinzukommen. Hier gibt es viel Polizei, aber irgendwie ist das alles schlecht geplant. Auch die mexikanische Präsidentin feierte mit den Mexikanerinnen und Mexikanern im Partyzelt statt im Stadion. Und dann fällt nach 8 Minuten auch schon das erste Tor für Mexiko. Die Fans verfolgten das Spiel voller Hoffnung. Jubel in der 68. Minute, dann das 2:0. Der Sieg zum Greifen nah. Schon einmal hatte Mexiko ein WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika bestritten. 2010 endete es mit einem Unentschieden.
Und das Spiel ist mittlerweile vorbei. Mexiko hat 2:0 gewonnen. Marie-Christine Böse am Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Marie-Christine, wie hast du denn diesen WM-Start erlebt?
Es sind ein bisschen zwei Welten derzeit in Mexiko-Stadt, kann man sagen. Also im Stadion und drumherum sind die Menschen natürlich euphorisch. Sie feiern und gerade auch, dass Mexiko gewonnen hat, ist natürlich für den Gastgeber toll. Die Mexikaner, kann man sagen, lieben Fußball, sie lieben es zu feiern und sie sind natürlich tolle Gastgeber. Manche haben mir erzählt, sie haben bis zu 3.000 Euro für ein Ticket ausgegeben. Das ist für den Durchschnittsverdiener, sind das mehrere Monatsgehälter. Das ist natürlich extrem. Und gleichzeitig wird diese WM natürlich auch begleitet, wie gesehen, von diversen politischen und sozialen Protesten, zum Beispiel von den Angehörigen, von Vermissten. Und insofern zeigt diese WM ein Stück weit ja den Widerspruch Mexikos, ein Land voller Leben, aber eben auch gebeutelt von Gewalt.
Läuft der WM-Auftakt in Mexiko auch sicherheitstechnisch störungsfrei?
Ich habe es jetzt nicht mit eigenen Augen gesehen, aber in den sozialen Netzwerken, es haben einige Randalierer, mehrere hundert, versucht, ans Stadion zu kommen, das Stadion vielleicht zu stürmen. Sie haben Steine geworfen und Leuchtraketen und die Polizei hat sie mit Hundertschaften zurückgedrängt und Tränengas eingesetzt. Man sieht ja auch hinter mir gerade, dass ziemlich viel Polizei heute im Einsatz ist. Wir haben gerade noch selber eine kleine Demo gefilmt von Angehörigen von Vermissten. Da haben einige wenige Blumen ausgerissen, die hier extra gepflanzt wurden. Also insgesamt das ganz große Chaos, kann man sagen, ist, glaube ich, ausgeblieben. Und die Kartelle, unter deren Gewalt Mexiko leidet, ja, die halten still, denn sie wollen an dieser WM mitverdienen, zum Beispiel bei illegalen Sportwetten, bei der Prostitution oder natürlich beim Drogenhandel. Mhm.
Marie-Christine Böse am Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Vielen Dank für die Eindrücke. Danke. Die Erwartungen an die deutsche Mannschaft bei der WM sind hoch, zumindest wenn man den Bundeskanzler fragt. Er geht von einem klaren Sieg im ersten Spiel der Deutschen am Sonntag gegen Curaçao aus. Aber wie schwierig es mit Erwartungen so sein kann, das weiß Friedrich Merz ja selbst nur zu gut. So manche haben das Gefühl, Merz erfüllt ja nicht mal die, die er an sich und seine schwarz-rote Regierung formuliert hat. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Gespräche gestern Abend zwischen den Koalitionsspitzen sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern etwas Bewegung in die Sache bringen. Der Kanzler jedenfalls mahnte heute mal wieder Tempo an. Jim Bob Nikschas.
Die Regierungserklärung des Kanzlers, sie beginnt nicht ganz reibungslos.
Die Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland hat im letzten Jahr...
Ein kleines Tonproblem nagt an der Redezeit.
Wir halten gerade mal die Zeit an. Einen Moment, wir checken das ganz kurz.
Mal eben die Zeit anhalten, das würde der Kanzler wohl selbst gern, denn...
Die Zeit drängt. Jeden Tag gehen immer noch Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Das kann und darf so nicht weitergehen.
Wie es weitergehen soll, war bereits Thema beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt am Vorabend. Reformdiskussionen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften.
Dieses lange Gespräch hat in ausgesprochen guter, sehr konstruktiver Atmosphäre stattgefunden. Und wir werden es zu einzelnen Themen auch weiter fortsetzen, meine Damen und Herren. Ich möchte, dass wir zuhören, dass wir dann aber auch Entscheidungen treffen.
Noch stehen in der Koalition die großen Entscheidungen aus, unter anderem über Reformen bei der Rente und beim Thema Steuern. Wer soll entlastet, wer stärker belastet werden? Die Opposition kritisiert das.
Das Wort Reform aber zu einem Synonym für Kürzungen verkommen ist, Herr Merz.
Das ist die Axt am Sozialstaat unseres Landes und das machen wir als Linke nicht mit.
AfD-Co-Chefin Alice Weidel wirft Union und SPD vor, die Deutschen mit ihrer Sozialpolitik, Zitat, zu verachten.
Rekordschulden, höhere Steuern und Abgaben, Deindustrialisierung. Kriegsgefahr, Migrantengewalt, Hassverbrechen gegen die Deutschen. Mehr haben die Bürger von dieser Bundesregierung und von Ihnen nicht zu erwarten.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch weist das zurück. Für ihn stehe die soziale Ausgewogenheit im Fokus.
Es wird nur funktionieren, wenn am Ende etwas steht, wo alle sagen, das ist gerecht. Und darauf wird es ankommen. Jeder wird es aus seiner Perspektive natürlich beurteilen. Aber am Ende muss es ein Gesamtbild geben, was stimmt.
Der Kanzler ruft in seiner Regierungserklärung dazu auf, an diesem Gesamtbild der Zukunft Deutschlands mitzuwirken. Nicht nur Sozialpartner und Parlament, sondern auch Bürgerinnen und Bürger.
Und wenn es einfach die Bereitschaft ist, nur wohlwollend mit Blick auf das Wohl unseres Landes und seiner Zukunft mitzudiskutieren und nicht verächtlich abzuwinken.
Mitdiskutiert werden kann schon bald. Noch vor der Sommerpause Anfang Juli wollen Union und SPD ihre Pläne für eine Rentenreform vorstellen.
Und in die USA. Eigentlich hatte US-Präsident Trump wieder neue Angriffe auf Iran für die Nacht angekündigt, nahm diese Drohung am Abend aber plötzlich wieder zurück. Grund seien Verhandlungen mit der iranischen Führung auf höchster Ebene. Trump sprach von einer Einigung in ganz grundsätzlichen Punkten. Noch an diesem Wochenende sei ein Abschluss möglich. Dazu Gudrun Engel in Washington. Gudrun, Präsident Trump hat ja schon oft angekündigt, einem Iran-Abkommen nahe gekommen zu sein. Was macht es jetzt wahrscheinlicher?
Ja, genau genommen hat er uns schon 37 Mal gesagt, dass man kurz vor einem Abkommen steht und dann ist immer nichts passiert. Aber dieses Mal gibt es tatsächlich drei Indizien, die dafür sprechen, dass es soweit sein könnte. Erstens, Donald Trump hat den ganzen Tag am Telefon verbracht mit all seinen Partnern und Verbündeten im Nahen Osten in der Region. Also in erster Linie natürlich mit Bibi Netanyahu, aber auch mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Bahrain, mit Jordanien, mit Ägypten, mit der Türkei. Ich habe vermutlich noch ein paar vergessen, aber diese Länder haben sich offenbar auf eine Rahmenvereinbarung geeinigt im Umgang mit dem Iran. Zweitens, du hast es schon gesagt, er hat das Bombardement für die Nacht, das er heute Morgen vollmundig angekündigt hat, abgesagt nach zwei Nächten, die da schon bombardiert wurde. Und drittens, er hat auch schon sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, muss man sagen, und Ort, Zeit und Person benannt, die dieses Abkommen mit dem Iran unterzeichnen soll. Er hat gesagt, das soll in Europa stattfinden am kommenden Wochenende und J.D. Vance, der Vizepräsident, sei derjenige, welcher dieses Abkommen unterschreiben soll. Er selbst kann ja nicht, er wird 80 Jahre alt am Sonntag und wird diesen Geburtstag hier in Washington groß feiern. Aus Teheran hören wir, man sei bereit, ein Abkommen zu unterschreiben. Allerdings sei man noch nicht final dabei. Es gäbe noch ein paar rote Linien und man hat auch Ort und Zeit noch nicht bestätigt. Also, entweder hat Donald Trump jetzt einfach zum 38. Mal angekündigt, es gibt ein Abkommen, oder es kommt tatsächlich diesmal was bei raus. Das wissen wir dann erst am Wochenende.
Gudrun Engel in Washington, vielen Dank. Es ist nicht weniger als die größte europäische Asylreform seit mehr als 4 Jahrzehnten. Bis sich die Mitgliedstaaten auf die neuen Regeln verständigt hatten, brauchte es Jahre und etliche Diskussionen. Morgen tritt sie nun in Kraft. Das neue gemeinsame europäische Asylsystem sieht einen sogenannten Solidaritätsmechanismus bei der Verteilung von Geflüchteten vor. So soll zum Beispiel schon an den EU-Außengrenzen eine erste Prüfung erfolgen. Bis zu 6 Monate müssen Betroffene unter Umständen in geschlossenen Einrichtungen bleiben. Und auch in Deutschland werden dafür Zentren gebaut. Claudia Kornmeier hat sich eine angeschaut.
Der Zugang wird voraussichtlich hier vorne erfolgen, wo dann auch ein kleines Wachhäuschen errichtet wird. Ja, der Zaun wird sich genau hier an den Gebäuden orientieren und diese umschließen. Und dann soll natürlich auch sozusagen kein unkontrolliertes Entfleuchen in den Rückraum erfolgen.
Was hier in Halberstadt gerade entsteht, ist ein sogenanntes Sekundärmigrationszentrum. Gedacht für Asylbewerber, für die eigentlich ein anderer EU-Staat zuständig ist und in den sie zurückgeführt werden sollen. Betroffene müssen in der Anlage wohnen, dürfen sie nicht ohne weiteres verlassen. Im vergangenen Jahr hat Sachsen-Anhalt bereits ein Pilotprojekt noch nach alter Rechtslage durchgeführt.
Da hat sich gezeigt, die besondere Wohnform, also dieses ich sehe, ich bin jetzt hier schon in einer Sonderrolle, bewegt die Leute dann doch auch dazu, darüber nachzudenken, macht es Sinn, was ich hier mache, oder mache ich mich auf die Rückreise?
Wer trotzdem nicht freiwillig geht soll, so erwartet es der Innenminister, durch die zentrale Unterbringung zumindest schneller in das zuständige Land überstellt werden können.
Das heutige System zeigt ja seine Ineffizienz, weil man Menschen, die man rückführen will, dann zu einem erheblichen Maße nicht erreicht. Wenn man sie nicht erreicht, kann man sie nicht zurückführen. Deswegen gibt es Aufenthaltsverpflichtungen, strenge Aufenthaltsregeln in Sekundärmigrationszentren, damit man die Menschen dann auch erreicht, um sie zurückzuführen. Das ist ja gerade Sinn und Zweck eines Sekundärmigrationszentrums.
Aus Sicht eines Rechtsexperten ist das nah an der Freiheitsentziehung.
Je nachdem, wie das Land es ausgestaltet, sind diese Zentren Haft. Man kann sie aber sicher von dem gesetzlichen Rahmen her auch so ausgestalten, dass sie keine Haft darstellen. Und das müsste man auch tun, sonst braucht man eine gerichtliche Entscheidung, um die Personen in diesen Zentren unterzubringen.
Bislang haben sich allerdings nur 3 Bundesländer für die Einrichtung von Sekundärmigrationszentren entschieden. Neben Sachsen-Anhalt noch Sachsen und Hamburg. Einige prüfen noch, 6 sind dagegen, darunter Berlin.
Wir haben funktionierende Strukturen im Ankommensbereich hier als Landesamt, auch in der jetzigen Systematik. Und warum soll man das nicht nutzen und ausbauen?
Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel wird dafür ein neues Ankunftszentrum gebaut, ohne geschlossene Zäune. Bis hier die geplanten Wohncontainer stehen, wird es allerdings noch ein paar Monate dauern.
Wir fragen nach bei unserem Brüssel-Korrespondenten Stefan Stuchlik, zurzeit in Nikosia in Zypern, wo sich die EU-Innenminister treffen. Stefan, wie weit sind denn die anderen EU-Länder mit der Umsetzung der neuen Regeln?
Ja, man muss ja vorneweg schicken, dass es ein enorm ambitioniertes Unterfangen ist, vom möglichen Asylverfahren über mögliche Abschiebeverfahren, über mögliche Abschiebungen, alles EU-einheitlich für 27 Mitgliedstaaten zu regeln. Die Mitgliedstaaten hatten jetzt 2 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. Das war augenscheinlich zu wenig. Das entnehme ich zumindest einem Fortschrittsbericht der Kommission. Der ist gerade mal 4 Wochen alt. Die Kommission sagt, man braucht technische Einrichtungen an den Außengrenzen und an den Flughäfen, unter anderem das neue Fingerabdrucksystem. Das funktioniert so richtig nirgendwo, auch in Deutschland nicht. Da gab es eine Rüge von der Kommission. Man braucht neue Gebäude an den Außengrenzen, aber auch im Inneren. Da gibt es Länder wie Ungarn, die sagen, wir bauen kein einziges neues Flüchtlingsheim. Auch die neue Regierung tut das nicht. Und dann fehlt es in 22 von 27 Mitgliedsländern an geschultem Fachpersonal, an geschultem juristischem Personal, an geschultem Sicherheitspersonal. Ein großes Problem hat man allerdings wirklich im Vorfeld aus dem Weg räumen können. Und das ist der mögliche Flüchtlingsverteilungsschlüssel. Der ist für ein Jahr festgelegt. Deutschland muss demnach nicht einen einzigen zusätzlichen Flüchtling aufnehmen.
Mhm. Und was heißt das für die Zukunft? Könnte das neue System irgendwann mal besser funktionieren als das alte?
Was die EU gerade tut, sie feiert den politischen Kompromiss als Erfolg. Und politisch ist es ein Erfolg, wie immer man das inhaltlich bewerten mag. Ob das technisch funktioniert, kann man meines Erachtens frühestens in 2 Jahren seriös beurteilen.
Vielen Dank, Stefan Stuchlik in Nikosia.
Gerne.
Und wir kehren noch mal zurück zum Fußball. Als der Ball zur Fußball-WM 1962 rollte, da tat er das nicht ohne musikalische Begleitung. Das Turnier in Chile war das erste, bei dem es eigens einen WM-Song gab. Sangen da Fußballer noch nicht selbst, dann fingen sie doch später damit an. Zum Leidwesen mancher Musikliebhaber. So ließen sich auch die deutschen Kicker das Trällern nicht nehmen und performten 1974 ihre Premiere am Mikro. Es folgten diverse Songs zu diversen Turnieren, jeder ein Fall für sich. Mittlerweile ist zwar vom DFB-Team kein Gesang mehr zu hören, was aber nicht heißen soll, dass es keine WM-Lieder mehr gäbe. Ganz im Gegenteil. Marta Wilczynski und Thomas Kramer.
Emotionale Momente.
Wir sind die Deutschen.
Und ein Beat voll auf die 12. Sie wollen den WM-Hit 2026 landen und treten damit an gegen sie.
Heute Nacht.
Schlagerkönigin Helene Fischer. Wer es sanfter mag, könnte mit Vincent Weiss auf seine Kosten kommen.
Ich will, dass diese Zeit noch kurz für immer bleibt.
Was aber macht aus einem Song einen WM-Hit?
Ein bisschen Stadiongeräusche tun gut. Fanchöre, Grölen tut gut und überall die Aufforderung, macht doch mit. Also einfachen Text, klare Worte, dai, dai, waka, waka.
Der waka, waka, den fand ich sehr gut.
Samina, mina, hey, hey, waka, waka, hey, hey.
Das war 2010. Aber auch in diesem Jahr stellt Shakira wieder den offiziellen WM-Song. Damit nicht genug. Die FIFA hat ein komplettes Album rausgebracht und so selbst die Musik durchkommerzialisiert. Wer der deutsche Favorit wird, das wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen. Denn so manche Hymne hat sich erst mit der Zeit in die Herzen der Fans gekämpft. Um dann für immer zu bleiben. Erst recht, wenn Deutschland Weltmeister wird.
Was auch immer bestens ins Ohr geht, die Wetteraussichten von und mit Claudia Kleinert. Und bitte.
Ja, aber Jubelrufe wird es erst Mitte der nächsten Woche geben. Die Modelle schieben das immer weiter nach hinten raus. Anfang dieser Woche dachten wir ja noch, das wird schon zum Wochenende warm. wurde es aber nicht. Und jetzt sieht es zumindest so aus, als wenn es in Freiburg schon Samstag, Sonntag auf 26 Grad gehen würde. Dann nochmal Temperaturrückgang. Nächste Woche wird es dann direkt heiß mit Temperaturen über 30 Grad. Im Norden braucht es ein bisschen länger, bis diese warme Luft ankommt. Rostock erstmal bis Dienstag kühl, danach aber deutlicher Temperaturanstieg. Wie lange der hält, völlig unsicher. In der Nacht regnet es noch verbreitet. Da zieht eine Warmfront durch mit Regen. Morgen liegt die dann längs über Deutschland, nordöstlich und südwestlich davon. Einzelne Schauer, aber auch länger trocken. Kühl wird es in der Nacht. Die Temperaturen gehen runter auf Werte von meist 14 bis 8 Grad. Morgen Nachmittag Höchstwerte im Dauergrau 12 Grad, sonst bis zu 21 Grad den Rhein entlang. Die nächsten Tage immer mal wieder Schauer, aber von Süden länger trocken. Und von da kommt dann auch schon die Wärme.